Ja, schönen guten Tag zum Rechenschaftsbericht beziehungsweise dem Bericht überhaupt, Tätigkeitsbericht der Vau-Holland-Stiftung aus den Jahren 2015 und 2016, da im letzten Jahr beim letzten Easter Hack das nicht stattgefunden hat. Fassen wir diese beiden Jahre diesmal, versuchen wir da einen kleinen Überblick darüber zu finden und zu geben. In 2015 haben wir Veränderungen gehabt, vor allen Dingen einmal im Bereich von der Torförderung. Das geht zurück auf einen schon vorher gefassten Prozess und darauf Beschluss, dass wir die Tor Incorporated, also die Softwareentwicklung und in USA nicht mehr dafür in dem Sinne Spenden annehmen, sondern das beschränkt haben nur noch auf die Tor-Exit-Notförderung. Wir haben mit den Geldern, die wurden einmal für ein Tor-Developer-Meeting in Spanien war das, ne? Oder wo war das? In Paris verwendet.
Nee. Moment. Nein. Die Mittel haben wir tatsächlich. Nee, Moment, das war so. Also, wir hatten die Exit-Notförderung, die lief 2015 noch. Allerdings, das ist hier das Mikro. Dieses Mikrofon ist ebenfalls in. Die Techniker können es bestätigen. 1, 2, 1, 2. Okay, also. Es war so, in 2015 hatten wir tatsächlich noch Gelder aus der Tor-Exit-Notförderung, die dann im Laufe der Zeit ausbezahlt worden sind. Allerdings zu Ende 2015, also auf dem Kongress de facto, haben wir uns mit den Tor-Leuten nochmal hingesetzt, die zum einen über eine andere deutsche Stiftung zukünftig die Förderung ihrer eigenen Software durchführen wollten. Und zum anderen hatten wir uns da politisch auch so weit von denen schon entfremdet, dass wir dann beschlossen haben, also im Frühjahr 2016, zu sagen, wir benennen das jetzt um den ganzen Projektbereich, der bei uns 02 heißt. Und der heißt jetzt bei uns nämlich Förderung dezentrale Anonymisierungsnetzwerke, weil wir nicht Tor als alternativlos darstellen möchten.
Also die politische Änderung bei Tor. Also Tor Inc. ist von der amerikanischen
Ja.
Geheimdienstkommune so richtig übernommen
Ja,
worden.
aber, ja, aber das müssen wir doch bitte on the
Inklusive einer Charakter-Assassination von Julian Assange.
Von Jake.
Entschuldige, nein, von Jake Applebaum.
Ja, naja, gut, also
das muss man ja
es hängt auch
mal
zusammen mit der neuen Geschäftsführerin bei Tor, dieser Shirley so und so, die halt schon familiär eine wenig glaubwürdige Position leider vertreten kann, weil sie liiert ist mit einem NSA-Mitarbeiter und auch in anderer Form politisch das Projekt offenbar stärker Signale setzen wollte, mit der US-Regierung als Hauptsponsor zu agieren. Und Tor hat ja verschiedene technische Probleme, vor allem bei den Exit-Notes. Deswegen haben wir ja ursprünglich die Exit-Not-Förderung vor allem in Europa für gut befunden, damit es da mal ein besseres Gleichgewicht gibt und man Tor oder die Freiheit, anonym das Internet zu benutzen, nicht gleichbedeutend ist mit einer NSA-betriebene oder NSA-abgeschnorchelte Exit-Not in den USA zu benutzen. Das ist uns vielleicht auch ein bisschen gelungen, aber insgesamt ist bei dem Projekt halt einiges im Argen. Und das heißt, dass wir de facto uns sogar darüber freuen würden, wenn hier andere Projekte sich bei uns melden würden, die Anonymisierungstechniken im Netz anbieten, die wir gerne fördern würden, weil wir, wie gesagt, aus der reinen Torförderung definitiv raus sind. So, das war jetzt Tor und damit quasi Projektbereich 2. Jetzt gehe ich vielleicht einfach mal nicht chronologisch, sondern inhaltlich weiter zum Projektbereich 3. Projektbereich 3 hieß bei uns bislang Java.
Java-ccc.de.
De facto java-ccc.de. Und hier haben sich quasi zwei komische Probleme ergeben. Das eine ist, wir haben da noch ein bisschen Geld, aber das wurde gar nicht aufgerufen, weil der CCC eigentlich den Betrieb des Java-Servers übernommen hat de facto oder aus Eigenmitteln gestellt hat und die gar nicht Geld von uns irgendwie haben wollten. Und zum anderen haben wir uns aber auch überlegt und das im Rahmen einer Vorstandssitzung beschlossen, dass es ja auch, dass die Förderung von Java, das war ja ursprünglich auch mal die Idee, dezentrale Kommunikation zu fördern. Java.ccc.de ist eine sehr zentrale Java-Node in Europa geworden, wo irgendwie 50.000 plus Leute permanent draufhängen. Und deswegen haben wir uns auch hier dazu entschlossen, den Projektbereich umzubenennen in Förderung dezentraler Kommunikationsinfrastruktur. Das heißt, wir möchten explizit auch andere Projekte fördern. Wir gucken uns gerade ein paar an. Wir haben uns auch dafür entschieden, einen eigenen Java-Server aufzusetzen, allerdings einen, der dann nur OTR macht, also OTR als Zwang sozusagen, damit wir gar nicht in den Verdacht geraten, dass irgendwelche Behörden sich an unserem Server dienlich tun könnten, um da Daten abzugreifen, weil alles dann eben end-to-end verschlüsselt ist. Also man kann Java-Server so konfigurieren, dass das OTR bei den Clients forciert wird und das werden wir tun. Das war so ungefähr Projektbereich 3. So, habe ich noch was übersehen? Ich glaube ich erstmal nicht.
Naja gut, zu dem Developer-Meeting Tor, da war dann Bernd noch hingefahren. Kannst du da noch was zu sagen?
Stimmt, da ich war im Folgejahr da, das könnte man
noch. Naja, bei dem Tor-Meeting ging es für mich tatsächlich nochmal darum, mit den Geschäftsführer von Tor die Tor-Exit-Node-Förderung zu besprechen, also wie viel Geld wir für einzelne Tor-Exit-Nodes ausgegeben haben, wie da die weitere Planung aussieht. Das war eigentlich schon das letzte Meeting, das ich jedenfalls hatte mit Tor in diesem Kontext. Also gibt es nicht wirklich viel zu berichten.
Ja, ich war dann im Folgejahr auf dem Tor Developer Meeting in Valencia in Spanien, das im Rahmen des Internet Freedom Festival, einer grauenhaften Veranstaltung übrigens, stattgefunden hat. Wir waren mit Tor Incorporated so verblieben, dass wir das restliche Geld, was bei uns noch rumliegt, ihnen zur Verfügung stellen, um dieses Developer-Meeting in Spanien zu finanzieren. Das haben wir dann auch so gemacht. Ich bin da halt hingefahren, um da auch logistische Sachen mit denen zu besprechen. Und das Internet Freedom Festival, das muss man sich so vorstellen, wie in Amerika, also in den USA vielmehr, der Begriff Freedom definiert ist, nämlich die Problemländer, die da behandelt wurden, waren nur so Iran, Syrien und so fort. Und wenn man darüber gesprochen hat, dass es in den westlichen Ländern aber auch ein Zensursystem gibt, das heißt bei uns Urheberrecht und Intellectual Property und so fort und führt auch zur Unterdrückung von Datenflüssen, dann waren sie ganz taub und stumm. Und also es war insgesamt so eine Veranstaltung, wo man den Eindruck hatte, dass es eigentlich diese Soros-Stiftungen, die dann fleißig unterwegs sind, um uns allen zu erklären, dass Freedom das ist, was in Amerika zulässig ist. Früher hieß dieses Festival übrigens das Circumvention Tech Festival, also die Umgehung von Zensur und Beschränkungsmethoden, aber politisch sehr einseitig orientiert, muss man doch sagen. Aber gut, wir haben zumindest mit Tor nach wie vor mit den Leuten dort teilweise eine konstruktive Gesprächspartner, sind jetzt nicht mit denen komplett zerstritten, aber es gibt eben schon politisch andere Auffassungen, ob Tor ein Netzwerk sein sollte, mit dem man auch die Überwachung und die problematischen Aspekte der US-Regierungsstruktur umgehen kann oder ob man sich eben von der US-Regierung dafür bezahlen zu lassen, dass man exklusiv die Probleme aller Länder löst, aber nicht die der US-Regierung. Und das ist eigentlich im Kern der Grund, warum wir uns da etwas umorientieren. So, jetzt sind wir ungefähr bei 4. 4 heißt, also der Projektbereich 4 heißt bei uns Informationsfreiheit. Und der besteht de facto aus verschiedenen quasi Subprojekten. Das größte Projekt ist natürlich WikiLeaks, wo wir Spenden europaweit einnehmen. Und das ist, kann man ruhig sagen, der Großteil der Gelder, die die Bauerland-Stiftung überhaupt erreicht. Wir reden hier von mehreren hunderttausend Euro im Jahr. Wie viele es sind, hängt immer ein bisschen davon ab, was dort und wie viel dort publiziert wird. Aber mitunter kommt da schon eine 500.000 im Jahr zusammen, mal auch ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Wir haben mit WikiLeaks eine Vereinbarung, dass erstmal 10% dieser Gelder, weil wir hier auch erheblichen oder nicht ganz unerheblichen Eigenverwaltungsaufwand haben im Sinne von, naja, Anwälte, Steuerberater und auch ein bisschen drum kümmern, dass das.
Wir haben zum Beispiel auch eine Buchhaltungsunterstützung angestellt zwischendurch, weil das zu viel wurde und das werden wir wohl noch ausbauen müssen.
Ja, solche Dinge. Und wir haben aber in 2015, wir haben einen Vertrag mit Sunshine Press Productions, das ist eine isländische Firma, die einen Teil der Aktivitäten dort macht. Wir fördern einzelne Aspekte von spezifischen Veröffentlichungen, und das heißt Kontextualisierung, also Journalisten, die den Kontext von irgendwelchen geleakten Dokumenten recherchieren, teilweise auch Übersetzungen, technische Aufbereitung, solche Dinge. Das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, dass die Warland-Stiftung ja mal die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen hat, weil das Finanzamt der Meinung war, dass wir da WikiLeaks zu direkt fördern. Das heißt, dass wir Gelder einfach an WikiLeaks geben. Und wir haben jetzt den Grundsatz der unmittelbaren Tätigkeit, haben wir sie ernst genommen. Und das heißt, dass wir de facto selber dafür entscheiden müssen, was wir bei WikiLeaks fördern und auch das selbst beauftragen und kontrollieren müssen. Das heißt, das Finanzamt hat uns in 2010, könnte man kurz zusammengefasst sagen, nicht vorgeworfen, dass wir WikiLeaks gefördert haben oder dass wir da diese US-Regierungscables, was damals die große Veröffentlichung waren, das war nicht der Vorwurf, sondern dass wir es nicht selbst gemacht haben, sondern dass wir andere Leute dafür bezahlt haben, die diese Dinge getan haben. Das war eigentlich der Vorwurf, und das konnten wir nur ändern, indem wir selber eine Struktur aufgebaut haben und einen Vertrag gestaltet haben, wo wir dann aber natürlich nur die Aspekte fördern können, die uns im Rahmen der deutschen Gesetze und unserer Stiftungsstatuten möglich sind und die wir auch für sinnvoll erachten. Wir haben aber auch aus dem 10% Eigenanteil, den wir sozusagen aus den WikiLeaks-Geldern zu unserer manövrierfähigen Masse quasi haben, haben wir beispielsweise Freifunk für Refugees. Vielleicht, Bernd, kannst du das erklären, weil du hast das eingefädelt.
Naja, also zwei Worte vielleicht dazu. Das ist aber okay. Also es ging darum, dass tatsächlich doch relativ viele Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland kamen, erstaunlich viele hatten eben doch ein Smartphone, aber eben keine Internetverbindung, weil entweder zu teuer, sich eine Karte zu kaufen oder wie auch immer. Jedenfalls kam die Idee von den Freifunkern, die Flüchtlingsunterkünfte mit kostenlosen WLAN zu versorgen. Da haben wir sofort gesagt, klar, das finden wir im Rahmen von Informationsfreiheit und informationeller Selbstbestimmung doch ein gutes Projekt. Und haben für ein Projekt, ich glaube, es war in Kassel, sozusagen auch die Hardware-Ausstattung, also Router und alles, was man sozusagen für den Betrieb braucht. Zusätzlich stellen wir den Freifunkern für diese Freifunkversorgung in Flüchtlingsunterkünften auch VPN-Zugänge zur Verfügung. Also um das rechtliche Problem ein bisschen zu mitigieren, laufen diese Dinge alle über einen VPN, wo wir die Zugänge, die monatlichen Kosten sozusagen deckeln.
Jo. Das war jetzt 4, damit sind wir bei der 5 angekommen. 5 heißt bei uns Alphabetisierung. Früher war das eigentlich unmittelbar direkt und ausschließlich Chaos macht Schule. Das haben wir aber ausgeweitet, weil auch Chaos macht Schule eigentlich vom CCC wiederum selbst verwaltet und durchfinanziert wird. Wir haben trotzdem in 2015 noch eigene Workshops. Ich bin nicht mehr sicher, wo. Genau, mit Altman Workshop, aber wo war das noch gleich? Das war in
Berlin. Löt-Workshop war das irgendwie.
Bei den Datenspuren haben wir irgendwelche Jugendlichen. Ja, wir haben Hardware unter denen, also die Bastelbausätze für Kinder und Jugendliche irgendwie ermöglicht. Das war, glaube ich, das, was man zu 5 sagen könnte. Vielleicht gehen wir erstmal die Projektbereiche durch und dann haben wir noch ein bisschen allgemeinen Teil, der andere Themen betrifft. 6 ist informationelle Selbstbestimmung. Da hatten wir einen relativ komplizierten Ablauf, weil wir haben in 2015 angefangen in Abstimmung mit Werner Koch, der das GNU-KBG-Projekt ja de facto ja bestreitet oder wie auch immer auch die Firma dazu gegründet hat und betreibt. Also wir hatten angefangen, für GNU-KBG Spenden zu sammeln, weil klar war, dass das Projekt mehr Geld braucht, um Leute zu bezahlen, um auf allen Plattformen auf dem einheitlichen Stand auch bedienbar zu sein und so fort. Wir haben de facto relativ erfolgreich hier Gelder erstmal eingesammelt. Wir hatten auch eine Diskussion angefangen mit Werner Koch und der Free Software Foundation, eine gemeinsame, gemeinnützige GmbH zu gründen, um GPG und andere freie Verschlüsselungssoftware sozusagen besser zu fördern und so fort. Aber
also rein formal sind wir da auch relativ weit fortgeschritten in dem Prozess. Also wir haben uns mit der Möglichkeit der Gründung einer gemeinnützigen GmbH, die dann halt entsprechende Programmierkosten übernehmen könnte, beschäftigt und auch mit Notaren, Anwälten darüber beratschlagt, Termine gehabt und letztendlich sogar eine Voranfrage beim Finanzamt in die Wege geleitet. Zustande gekommen ist sie am Ende dann aber doch nicht, auch wegen Unklarheiten halt mit vor allen Dingen Werner Koch als Entwickler und wie die ganze Sache umgesetzt werden sollte und könnte. Also das liegt jetzt erstmal.
Das liegt ein bisschen auf Eis. Man könnte auch sagen, wir hatten irgendwie, es gab da echte Kommunikationsprobleme, um das mal vorsichtig zu formulieren, weil nicht alle Beteiligten dieselben Ideen hatten, wie das Projekt zu betreiben sei und so fort. Und auch wiederum die Frage der Unabhängigkeit eines solchen Projektes war letztendlich auch ein bisschen ein Streitpunkt. Werner Koch hat ja für das Projekt GPG von Facebook eine erhebliche Förderung in dem Zeitraum bekommen. Und dieses Geld war aber für einige der Beteiligten sozusagen mit Vorbehalten behaftet, weil von Facebook möchte einfach nicht jeder an der Community Geld annehmen, auch nicht für Verbesserung von Verschlüsselungstools. Aber das war irgendwie nicht möglich, so richtig das entspannt zu diskutieren, weil andere da sehr vehement drauf pochten, dass es doch völlig egal sei, sei es bezahlt, solange es irgendwie in die richtige Richtung geht. Und also da gab es halt auch so ein bisschen stilistische Probleme. Wir haben letztendlich noch keine echte Lösung dafür. Das heißt, wir sitzen im Moment noch ein bisschen auf diesem Geld und warten darauf, uns mit Werner Koch über das weitere Verfahren zu verständigen. Wir haben ihm angeboten, er kann uns de facto einfach eine Rechnung dafür stellen und dann hat er das Geld. Das ist ja für sein... Ist das falsch?
Nein, so geht das nicht so
an. Nee, so geht das nicht?
Nein, die bürokratischen Prozesse sind komplizierter.
Ja, okay. Na, dann lasse ich das mal alles... Okay, dann streichen Sie das alles aus dem Protokoll. Ich habe nichts gesagt. Im Projektbereich 6 gibt es noch Freiraum für weitere Gestaltung.
Also wir haben zusätzlich in 2000...
Der Zwang zur Gestaltung, weil ja das Finanzamt irgendwann uns fragt, wann wir denn mal...
Geld ausgeben.
Wann wir denn die Mittel mal ausgeben.
Ja.
Weil wir sind eigentlich als Stiftung verpflichtet, die zeitnah, also im nächsten oder übernächsten Jahr auszugeben.
Ja. Naja, es gibt schon immer noch so ein paar kleinere Sachen, die fallen dann mal runter. Unter 04 Informationsfreiheit fördern wir zum Beispiel auch die Frag den Staat Plattform, also wo man Öffentlichkeitsanfragen stellen kann. Dort versuchen wir mit 500 Euro im Monat sozusagen den Betrieb der Infrastruktur von Frag den Staat zu unterstützen.
Ja, gut.
Zusätzlich hatten wir dann im 2015 auch beschlossen, dass wir für Gnome Geld einsammeln, also Spenden einsammeln.
Jetzt bist du schon bei 8, aber gut, okay.
Wieso 8?
Und Gnome ist noch 7.
Genau, also du hast jetzt einen das Bereich übersprungen, aber okay.
Egal, weil das hier im Bereich von Softwareförderung und so weiter halt auch so passt, ne? Ja. Hatte ich das eingeworfen. Also das findet statt und das entwickelt sich auch einfacher.
Vielleicht, Klaus, kannst du kurz zu Gnome was sagen? Du hast das so eingeführt.
Ja, das ist einfach ein Abkommen mit den Gnomes in den USA. Die sind dort auch gemeinnützig und dann haben wir das auch mit dem Finanzamt geklärt. Und ja, und wenn die also gemeinnützig, und dann können wir denen auch einfach Geld, das hier steuermindernd gespendet wurde, in die USA an die gemeinnützige Gnome-Stiftung transferieren. So. Also, und das ist jetzt seit 2015 in Kraft, aber oder die ersten Spenden sind sogar schon 2014 eingegangen, aber also ich meine, das hält sich sehr im Rahmen. Bis heute sind da ungefähr 4.000 Euro zusammengekommen. Das ist,
so. Also das ist ja zu Zeiten eingefädelt, wo es die Vereinigten Staaten von Amerika als solches noch gab. Das ist jetzt etwas anders mit Trumpland, aber okay. Was wir jetzt übersprungen haben, ist der Projektbereich 7, der bei uns Zivilcourage heißt. Die haben wir vor allem aus verwaltungsrechtlichen Gründen, sozusagen nicht verwaltungsrechtlichen, sondern aus praktischen Gründen. Wir hatten ursprünglich für Snowden und für andere Individuen wie Bradley Manning, Jeremy Hammond und so fort dort quasi Subprojektbereiche gestaltet und dafür für Spenden eingeworben und die ihnen zukommen lassen. Das hat sich für uns aber als irre viel Arbeit erwiesen, weil wir
eine buchhalterische Zumutung,
sagt Klaus, also auf gut Deutsch ist einfach, weil da ganz viele Kleinspenden dann mal reinkommen, mal 5 Euro, mal 10 Euro und so fort, und das ist einfach diese Zuordnung, haben wir dann irgendwann gesagt, dass uns das ein bisschen zu viel Arbeit ist und dass wir genauso gut daraus einen Topf machen könnten, was wir dann de facto beschlossen haben und auch seit 2015 so betreiben. Das heißt aber natürlich, dass die bis dato eingehenden Spenden genauso verteilt werden, wie sie gegangen sind, und dass wir aber ab 2015 da etwas eine bessere Freiheit haben, auch nach Bedürftigkeit zu gucken. Es gibt da ein gewisses Ungleichgewicht in der öffentlichen Wahrnehmung, wer Geld braucht und wer nicht. Also um das mal so anzudeuten, Snowden bekommt relativ viel Geld, aber seine Anwälte stellen eigentlich nur homöopathische Rechnungen. Jemand wie Manning, der jetzt zwar theoretisch im Mai freigelassen wird, oder sie, die Jessica Manning, die jetzt freigelassen wird, die ist aber eben nicht, ihr Verfahren ist nicht eingestellt. Also die hat nach wie vor über 100.000 Dollar Anwaltskosten zu zahlen und so fort. Für Jessica Manning ist dramatisch wenig Geld reingekommen. Also wir reden hier von ein paar hundert Euro im Jahr, und das ist halt ein krasses Ungleichgewicht, was es da so gibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass in der Community, und da müssen wir uns auch an die eigenen Nasen fassen, unsere Öffentlichkeitsarbeit und also das, was man Solidarität nennt für solche Leute, einfach nochmal ausbildungsfähig ist und wir da irgendwie mehr was ran müssen. Aber wir sind immerhin in der Lage und haben es auch getan, in verschiedener Form eben für Jessica Manning, für wie heißt er, Larry Love vor allem, der brauchte jetzt Geld, das ist der britische Fall, Larry Love und andere, denen zur Unterstützung ihrer Rechtsanwaltskosten. Also wir zahlen dann direkt die Anwälte, weil wir brauchen nach deutschem Recht halt eine Rechnung und so fort. Wir können dann nicht einfach Gelder denen geben, aber das funktioniert jetzt immerhin.
Ja, und zwar nämlich in Zusammenarbeit mit der Courage Foundation, die
korrekt.
die ganze Arbeit abnehmen und das einfädeln, dass dann die Anwälte uns
sprechen. Warte mal, das Mikro ist aus. Du musst den Knopf aus.
Ich kann doch jetzt nicht das ganze Zeug nicht wiederholen.
Also Klaus hat gerade gesagt, dass wir hier zusammen mit der Courage Foundation arbeiten, die uns tatsächlich die ganze Arbeit abnehmen. Die Courage Foundation ist keine, auch wenn sie so klingt, keine Foundation im Sinne einer eingetragenen Stiftung, sondern es ist ein sogenannter Trust, also eine Vermögensmasse, die von verschiedenen Leuten verwaltet wird. Für uns ist sie juristisch deswegen ein bisschen kompliziert, aber de facto halten die Courage-Leute, die sind enorm engagiert, mit den Anwälten und auch mit den Betroffenen selbst Kontakt zu halten und sorgen halt dafür, dass wir eine ordentliche Schnittstelle haben, sprich Rechnungen von Anwälte dann an uns gehen und wir die dann bezahlen. Und das ist einfach ein sehr gutes Zusammenspiel, was sich da mit denen entwickelt hat. Das kann man schon so sagen. So, das war 7. Dann haben wir 8. Das war die Gnomengeschichte.
Bald kommen.
Jetzt kommen noch so diverse kleinere Projekte. Vielleicht fängst du mit der Balkon tatsächlich an.
Seit 2012, glaube ich, war die erste. Seit 2012 findet in Novi Sad in Serbien die Balkan Computer Konferenz statt. Eine sehr hacker-kompatible Veranstaltung, die wir jetzt über die letzten 5 Jahre sozusagen immer finanziell gefördert haben, damit die Veranstaltung überhaupt erstmal auf die Beine stellen und dass da Schwung reinkommt. Ich denke, mittlerweile kommen da doch relativ viele Leute, eben vor allen Dingen lokal, also das heißt alles Ex-Jugoslawien, aber auch Griechenland, Rumänien, Ungarn, Türkei, also alles, was sozusagen wirklich den Balkan da unten ausmacht. Und bisher waren wir auch, bis auf letztes Jahr, waren wir eigentlich auch immer auf den Veranstaltungen dort selbst vertreten. Das ist die Balkon. Also wer da mal Lust hat, im September findet die immer statt, sollte man nach Serbien fahren.
Genau. Das, die Balkon allerdings eben im September, im Moment, wann war es? Im März 2016 haben wir noch...
Also jetzt bist du jetzt schon woanders, jetzt bist du schon bei 2016, nicht mehr 2015, ne?
Ja, also ich bin ein bisschen gesprungen.
Ja, offensichtlich.
Was ist denn noch in 2015? Habe ich was übersehen?
Die wissenschaftliche Auswertung.
Ah ja, Entschuldigung, ja. Ja,
da muss ich wahrscheinlich nochmal, genau, wir haben ja, also unser eigentliche, wenn man so will, das eigentliche Stiftungsziel oder der Kern des ursprünglichen Stiftungsziels war es, den Nachlass, den gedanklichen und materiellen, also in Form von Schriftgut, Kopien, Festplatten und so weiter von Wau Holland zu verwalten als Wau Holland Archiv. Das hängt bei uns immer so ein bisschen in den Seilen. Das ist bei uns in Berlin im Büro, haben wir also einen speziellen Archivraum, wo das ganze Zeug steht. Also noch so die alten Osborne Ones und Commodores, die Pets und weiß der Kuckuck was. Und bisher hat das einfach immer nur rumgestanden, bis wir 2015 eine Anfrage kriegten vom ZZF. Das ist das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, die uns dann erklärten, dass alles, was mehr als 30 Jahre zurückliegt, ist Gegenstand wissenschaftlicher Geschichtsforschung. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil in meinem Alter sind 30 Jahre jetzt nicht so schrecklich viel. Jedenfalls fällt die Gründung des Chaos Computer Clubs und die Anfangsphase des CCCs genau in diesen Forschungsbereich. Und da gibt es eine Doktorandin, die dort über die Computerisierung ab 1980 in der Bundesrepublik eine Doktorarbeit geschrieben hat, die Hacker oder dieses damals aufkommende Hacker-Phänomen damit reingenommen hat. Und die hat bei uns regelmäßig einmal die Woche in der Stiftung im Archiv gesessen und hat die Unterlagen durchgeguckt, was da für ihre Doktorarbeit interessant ist. Das gibt es mittlerweile als Buch. Müssen wir mal auch auf die Webseite tun, kommen wir nachher sicher nicht noch zu. Also mittlerweile ist das Archiv, auch wenn wir es noch nicht digital im Netz haben, was immer noch das Ziel ist, zumindest wird es jetzt mal genutzt und das ist doch schon mal ein guter Schritt. Nee, habe ich jetzt nicht parat, müsste ich in der E-Mail nachgucken. Also sowas ähnliches wie Computerisierung der Bundesrepublik Deutschland ab 1980 oder irgendwie sowas. Aber ich kann dir den Titel gerne konkret geben.
Den sollten wir mal gut auf die Webseite stellen. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, so grob mit 2015 durch. In 2016 haben wir noch verschiedene Veranstaltungen gefördert.
Ja, ich mache mal eben den Bericht von Easter Egg in Salzburg. Also wir haben keine Karten.
Gut, also das Easter Egg in Salzburg ist für uns ausgefallen, weil keiner war da und kann berichten. Wir haben keine Karten mehr bekommen. Wir haben aber, das war nämlich eine Woche davor, das Logensymposium in Berlin tatsächlich logistisch unterstützt. Wir haben da eine Kooperation mit der Rudolf-Augstein-Stiftung einfädeln können, die tatsächlich auch finanziell im Gegensatz zu uns in der Lage war, da zu fördern, den Spiegel als Medienpartner quasi zu gewinnen. Wir haben im Rahmen der Veranstaltung die neue durchsuchbare Webseite von WikiLeaks vorgestellt. Das war auch so ein bisschen Beta-Testing von verschiedenen Funktionen, die wir technisch da mit erarbeitet und gefördert haben. Da gibt es halt eine relativ komfortable Volltextsuche durch alles, was dort je veröffentlicht wurde. Bernd und ich haben verschiedene Podien moderiert im Rahmen des Logan-Symposiums und auch insgesamt ist dadurch eine Kooperation mit dem London ansässigen Center of Investigative Journalism entstanden, die das Logan-Symposium eigentlich ausgerichtet haben. Und mit denen haben wir jetzt auch noch Zusammenarbeitsprojekte.
Also vielleicht so kurz zur Erläuterung, das Logan-Symposium richtet sich vor allen Dingen an Journalisten. Ja. Und findet seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, in London statt, regelmäßig. Und das war dann jetzt mal in Berlin.
Das war das Zweite, aber also es hat erst einmal stattgefunden. Ja, kleinere.
Also es gibt das Logan Symposium in Amerika,
genau.
Aber es war das Erste oder das Zweite in Europa.
Ja, aber also wir sind da ein bisschen auch mit denen immer noch im Gespräch über gemeinsame Projekte auf internationaler Ebene. Und es wird wahrscheinlich das nächste Logan-Symposium, was dieses Jahr wieder in London geben, im Spätherbst, im November. Oder ist das schon Winter? Keine Ahnung. Dann gab es noch kleinere Zusammenarbeit in Berlin mit dem Disruption Network Laboratory oder so ähnlich. wo auf der Veranstaltung warst du? Vielleicht magst du da sowas sagen zu diesen Deep Cables.
Also da gab es eine Veranstaltung zum Thema Unterseekabel, die hieß Deep Cables, was ein sehr interessantes Thema ist, weil gerade die Unterseekabel tatsächlich ja die Backbone-Infrastruktur des modernen Internets ausmachen. Also wer kontrolliert diese Netze, wer legt sie? Mhm. Sagt eine Menge darüber aus, wem das Internet tatsächlich gehört. Und im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich die Keynote-Moderation gemacht. Und ich glaube, wir haben die Veranstaltung auch finanziell gefördert.
Ja.
Glaube ich, ja.
Genau, und ich war auf einer Veranstaltung, das war im Juni. Ich habe die Veranstaltung im September, da habe ich moderiert, da hatten wir Grace Nord. Das ist eine der Aktivistinnen, die bei Courage ehrenamtlich arbeiten. Der hatten wir es ermöglicht, ihre Reisekosten halt von Amerika rüberzutragen. Und die habe ich moderiert, eine, vorsichtig formuliert, sehr engagierte junge Dame, die mit relativ radikalen politischen Inhalten und Gründen sich Jeremy Hammond gekümmert hat.
Ja, und noch kümmert. Also Jeremy Hammond ist eigentlich der unbekannteste von den wirklichen wichtigen Whistleblowern. Also jeder kennt Snowden, viele kennen noch Chelsea Manning, einige kennen noch Barrett Brown, aber kaum jemand kennt Jeremy Hammond. Der hat 10 Jahre gekriegt, davon hat er, ich weiß nicht, 3 oder sowas mittlerweile runter, also der sitzt noch eine ganze Weile im Knast, und gehört eigentlich zu den Vergessenen, ja, was schade ist. Auch einer von denen, die wir im Projekt 07 vielleicht gerne viel mehr fördern würden.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal mehr zu sagen.
Nein, jetzt habe ich es ausgemacht. Ja, wenn die Lampe an ist, ist es aus.
Ja. So, dann könnte man noch sagen, wir haben noch ein paar Baustellen, die jetzt mehr so, wir haben ja auch eine eigene Webseite, die ist eine Dauerbaustelle und die hätten wir gerne in viel besser.
Es gab ein, zwei Mal oder noch mehrere Male Anläufe, das mit irgendwelcher Kompetenz auch innerhalb des Nerd-Umfelds zu klären, was meistens irgendwie nicht geklappt hat.
Ja.
Und letztendlich ist sie immer noch so, mehr oder weniger, wie sie ist. Und
aber es gibt dazu jetzt einen Arbeitskreis. Das wird also bald besser. Wir haben auch einen eigenen Twitter-Account, den wir aber aus politischer Zurückhaltung, weil irgendwie keiner von uns Twitter wirklich mag, nicht nutzen. Aber wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir mal die Migration zu einer Mastodon-Instanz vornehmen werden. Also wo tatsächlich dezentrale soziale Vernetzung ist in praktisch und zum Selbstbetreibbar und ohne, dass da irgendeine Datenkrake das finanziert, vorhanden ist. Was wir neben diesen jetzt konkreten inhaltlichen Aktivitäten die ganze Zeit an der Backe haben, sind eben Abstimmungen mit dem Finanzamt, mit der Stiftungsaufsicht. Wozu eben so Sachen gehört wie, wir haben in allen Projektbereichen Spenden auch in Bitcoins entgegengenommen und mussten jetzt erstmal eine finanzamtskompatible Verfahrensweise herausfinden, wie wir das buchhalterisch verbuchen. Die Antwort lautet, wir müssen die Bitcoins zu dem Tageskurs, an dem Tag, an dem sie uns gespendet wurden, zu dem Kurs müssen wir sie in Euro gutschreiben. Und wir haben es dann auch tatsächlich geschafft, das de facto zu tun.
Ja, also wir haben dann auch Geld mal auch in Angriff genommen, einmal genau den Umtausch in Zusammenarbeit mit einer Berliner Finanzfirma. Genau. Hat das dann auch geklappt? Also dann musste ja auch wieder ein Verifizierungsverfahren etc. vorausgehen. Also zumindest dieser Prozess funktioniert soweit.
Aber man bekommt da richtiges, echtes Geld aufs Konto. Also das ist schon auch, kann man sagen, das ist nicht nur rein virtuell. Was wir hingegen zugemacht haben, ist, wir hatten eine Zeit lang die Möglichkeit, Spenden auch per Skrill anzunehmen. Wir haben das damals angefangen, als das Projekt noch Moneyboggers hieß. Das ist später unter eine Heuschrecke gekommen, umbenannt worden. Und die Skrill-Leute haben uns eigentlich ziemlich abgezockt, weil wir dort als Händler, weil wir den Mindestumsatz von 500 Euro im Monat irgendwie nicht haben, haben sie uns dann für jeden Monat 17 Euro Gebühren oder so ungefähr diesen Betrag berechnet. Und wir haben es dann geschafft, diesen Account zuzumachen. aber das war ein Gehässel mit denen, also das kann ich nicht...
Außerdem ist da sowieso ein IWAT reingekommen.
Nein, da ist einfach zu...
Naja, wir haben da schon 1000 Euro in 2 Jahren ungefähr. Ja, also, das ist natürlich nicht viel, klar. So, und dann, ja gut, also wie gesagt, wir haben ansonsten immer noch so, wir haben nicht wöchentlich, aber doch alle paar Wochen machen wir eine Telefonkonferenz, wir treffen uns vierteljährlich ungefähr. Also wir haben dann noch lauter Berichtswesen und Finanzamtsgeschichten die ganze Zeit am Laufen, aber die sind jetzt hier weniger inhaltlich für so ein großes Publikum interessant, damit wollen wir eure Zeit
also nicht verfolgen. Also wir haben auch noch eine jahrelange Dauerbaustelle mit der Stiftungsaussicht. Also es geht einfach darum, um kleinere Änderungen bei unserer Verfassung. Weil
Moment, Sie haben uns schon ganz schön weich geklopft.
Wir Sie aber auch.
Jetzt wollen wir schon nur noch eine kleinere.
Nein, wir Sie aber
auch. Naja, aber das wäre doch etwas, ich meine, es passiert ja immer wieder, dass Leute sich zusammentun und sagen, wir machen eine Stiftung. Ja. Also ja. Ich meine, insofern kann man ja von unseren Erfahrungen lernen. Also keiner von uns hat daran gedacht am Anfang, als Wau starb 2001, haben wir zu 5 zusammengesessen und haben gesagt, wir machen eine Stiftung. Keiner von uns hat jemals eine Stiftung gemacht. Keiner von den Hackern, die wir kannten, hatte jemals eine Stiftung gemacht. Dann hat man sich so ein bisschen Rechtsbeistand bei einem Anwalt geholt. Da gibt's dann so Standard. Und dann sagt er, jetzt müssen Sie aber mal ausfüllen, was Sie eigentlich fördern wollen. Und natürlich macht man, wenn man völlig unvorbereitet ist, führt man Sachen auf, die nicht langfristig gedacht sind. Und das Stiftungsmodell basiert darauf, dass eine Stiftung im Prinzip nicht pleite gehen kann. Also die Stiftung ist sozusagen auf die Unendlichkeit ausgelegt. Ja.
Es ist eine Vermögensmasse, die einem Zweck zugeführt
wird. So, und wenn man eine Stiftung gründet, dann gibt es sozusagen diese Stiftungsverfassung, die drückt den Stiftungswillen oder den Stifterwillen aus. Und das ist wie in Stein gemeißelt fürs Finanzamt. Also selbst ein Stifter kann in 5 Jahren nicht hingehen und sagen, ach, ich mache mit der Stiftung jetzt was anderes. Also selbst der kann die Stiftung nicht mehr ändern.
Genau.
Wir haben dann verschiedene, also Willi und ich waren ja verschiedentlich in Hamburg und ich habe mich dann auch nochmal mit der Dame von der Stiftungsaufsicht, die hat uns sogar in Berlin besucht, weil sie Berlin, wir sind ja in Hamburg registriert, aber sie fand Berlin irgendwie auch cooler und verbringt da immer ihre Wochenenden oder zumindest machte das so ein bisschen den Eindruck. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, aber de facto ist es halt so, wir haben in unserer Stiftungssatzung ein paar Sätze stehen, die wirklich völliger Schrott sind, zum Beispiel so ein Museumsprojekt mit dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das war mal irgendwie vor 10 Jahren war das mal irgendwas.
Das war 2001 ja. Mal tatsächlich ein Projekt.
Also so als Lehre also vor allen Dingen, wenn man solche Prozesse begeht, nichts ist eigentlich wichtiger als die Festlegung dieser Stiftungszwecke, weil die kann man hinterher definitiv nicht mehr ändern, egal was man vorhat, egal von wem das Geld kommt, egal wie die Stiftung, es ist so, es bleibt einfach dabei, man kann dann höchstens in Absprache man kann eine andere Stiftung aufmachen, aber nicht mit dem Geld.
Das ist ja nicht ganz richtig, also wir haben es ja geschafft, wir haben uns mit denen ja hingesetzt und die haben uns de facto, sind wir immer noch in dem Prozess unserer Satzung etwas Zeit loser zu gestalten. Das geht deswegen in diesem Falle, weil das Finanzamt uns sogar aufgefordert hat und gesagt hat, einige unserer Stiftungsziele sind nicht konkret genug formuliert. De facto ist es aber tatsächlich ein komplizierter Prozess, weil sowohl die Stiftungsaufsatz als auch das Finanzamt das abnicken muss. Und de facto, wenn man eine Stiftungssatzung ändert, kommt das formal der Neugründung einer Stiftung gleich, weil es muss quasi anerkannt werden nochmal, dass es formal juristisch und so fort
ist. Das ist komplett falsch, was du erzählst. Das ist totaler Unsinn.
Das ist komplett falsch.
Ja, die haben uns doch...
Dieser Grundsatz, den ich eben genannt habe, Stiftungszweck darf nicht geändert werden, ist auch da in Hamburg, auch bei allen Diskussionen, Finanzamt hin und her, selbst das Finanzamt kann da nichts dran tun. Es ist nur so, dass sie dich auffordern können, also dass man...
Ja.
Sachen konkretisieren kann, aber immer innerhalb dieses Rahmens, der schon einmal festgelegt ist.
Ja,
und das ist die Diskussion, die wir mit denen führen. Nicht, dass wir eine neue Stiftung gründen oder irgendwas.
Nein, das habe ich doch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Verfahren ist gleich.
Es ist halt ein sehr, sehr formales und festgelegtes.
Ja. Genau. Aber es ist jedenfalls
ganz anders, zum Beispiel als bei einem Verein, wo man halt irgendwann per Beschluss wieder eine Satzung ändern kann.
Ja.
Das ist da halt nicht möglich.
Ja.
Also man ist darauf festgelegt und man muss halt bei allen Sachen, die man irgendwie fördert, immer diese diese Stiftungszwecke berücksichtigen. Ja. Und gucken, wie kriegt man das
da. Ja, wobei da die Stiftungszwecke bestehen ja aus, was du meinst, sind die Stiftungszwecke, die nach der Abgabenordnung, die kann man nicht ändern. Das ist der Punkt. Aber die Konkretisierung.
Es gibt keine Konkretisierung. Es gibt einmalige Festlegungen.
Es gibt die Konkretisierung, wie wir die Wissenschaft und wie wir die verschiedenen Punkte fördern. Daraus besteht doch unsere Satzung.
Also, das, was wir da gerade machen, das lass das mal lieber jetzt gerade mal sein, weil dann ist auch damit nichts mehr zu machen. Also, weil das kann keine Stiftung ausüben, was du da erzählst. Das kann keine machen. Es geht
also nicht. Jedenfalls ist es ein sehr
ein schwieriger Prozess.
Und unter Discordian muss man sich ja zum Glück nicht einig sein.
Weil wir als Laien da in so eine von Juristen beherrschte
das ganze
Ebene reinkommen, ne, und die Stiftungsaufsicht erstmal uns beibringen.
Das Ganze ist letztendlich. Das Ganze ist letztendlich.
Dann ist das ein ziemlich schrottiges Programm.
Also das Ganze kann man jetzt eigentlich so sehen, dass das zu einer ziemlich lustigen Dreiecksbeziehung geworden ist zwischen Finanzamt, Stiftungsaufsicht und uns. Und wir drei liegen da jetzt irgendwo gemeinsam im Bett und wissen nicht genau, wie man da jetzt weitermacht. Aber das stimmt doch. Da gibt es immer einen Brief von. Doch, da gibt es einen Vorschlag, der bei der Stiftungsaufsicht angenommen ist, der beim Finanzamt dann so mit Bauchschmerzen dann vielleicht dann doch ein bisschen abändern, wo dann die Stiftungsaufsicht wieder mit Schwierigkeiten hat oder wo wir dann sagen, also nee, das wollen wir jetzt aber auch nicht. Der Prozess läuft.
Ja, gut. Also,
das ist so Bürokratensex oder irgendwie sowas. Also wir verstehen die Spiele auch teilweise nicht ganz.
Also, gut.
Ja, das war's eigentlich, ne?
Ja, das war's so ungefähr. Also, wir könnten sagen, also es gibt jetzt abgesehen von diesem inhaltlichen Bericht, haben wir ja noch für die Webseite immer unseren sogenannten Transparenzbericht, den wir auch nicht nur jetzt in den vergangenen Jahren, haben wir den teilweise nur für unseren größten Projektbereich für den 04 gemacht. Den haben wir jetzt ausgeweitet, den gibt es jetzt für alle Projektbereiche. Das heißt, wer sich für die Zahlen interessiert, wie viele Spenden jeweils reinkommen und was wir damit tun, der findet das zumindest fürs Jahr
2015 überhaupt schon im Netz. Ich glaube, den haben wir immer noch in der internen Abstimmung.
Oh, gut, also jedenfalls ganz bald wird es sowohl die Berichte für 2015 als auch 2016 bei uns auf unserer schlechten Webseite geben. Ja. Versprochen und.
And it will be a great record, a really great record.
Ist der Name der Lieferantin Julia Erdogan?
Ja, genau.
Ja, genau.
Erdogan?
Ja.
Erdogan.
Na gut, da kann sie ja nichts dafür. Okay, Entschuldigung.
Und ist das verpflichtet, habt ihr den Titel gefunden, ist das auch online lesbar?
Bin ich mir nicht sicher, weil Doktorarbeiten meistens... Ich hatte sie natürlich darauf angesprochen, dass es uns natürlich sehr lieb wäre, es wäre unter irgendeiner Creative Commons Lizenz. Worauf sie hin dann sagte, da hat sie relativ wenig Einfluss drauf. Das ist sozusagen, was das Institut davor gibt. Es kann sein, dass sie das tatsächlich erstmal nur in Buchform haben. Und dass es ja später elektronisch kommt. Aber ich kann Sie gerne nochmal fragen.
Haben wir denn eigentlich ein Exemplar abgekriegt?
Ja, sie wollte, doch, sie hat mehrmals versucht, mich mit E-Mail zu erreichen. Okay. Und,
wir können ja mehrere Leseexemplare vielleicht kriegen.
Der Titel ist Sub- und Gegenkulturen der Computernutzung, sein Thema aus den 70er Jahren.
Ah, so, okay, danke.
Cool. Nochmal fürs Protokoll: Sub- und Gegenkulturen der Computerkulturen?
Computernutzung.
Seit den 1970er Jahren. Von, wie hieß die Dame gleich? Julia Erdogan. Okay. Und, also wir versuchen, wie gesagt, diesen Bericht hier noch zu ergänzen mit den Zahlen. Die es da demnächst auf www.vauland.de unter dem Stichwort Transparenzbericht zu finden gibt. So, und damit sind wir, glaube ich,
Fragen aus dem zahlreich erschienenen
Publikum.
Warum stand es
auf Fragen? Relativ. Bei zwei Stunden oder so.
Also es war eine Mehrfachverteilung.
Es war nur eine Prozessinkompatibilität.
Ja.
Okay. Dankeschön.
Dankeschön.